Wir hören den für heute vorgeschlagenen Predigttext aus dem Johannesevangelium, Kapitel 3. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, einer von den Oberen der Juden. Der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm: Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen. Denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind bläst, wo er will. Und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Gott segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, eigentlich ist ja die Nacht zum Schlafen da. Und Psychologen warnen davor, spät abends oder nachts noch schwierige Gespräche zu führen, zum Beispiel um irgendwelche Beziehungskrisen lösen zu wollen. Abends sieht man alles irgendwie schwärzer und schwerer, während einem die mögliche Lösung am Morgen viel eher dämmert. Also besser die Sache zu überschlafen und nicht noch in der Nacht durchzudiskutieren. Und auch erfahrene Seelsorger sagen, dass Gespräche nach 22 Uhr vom Übel sind oder oft nicht mehr viel bringen. Und dass man bestimmte seelsorgerliche Dienste möglichst nicht nachts vornehmen sollte. Warum? Vielleicht, weil äußere und innere Dunkelheit irgendwie zusammenhängen können. Und außerdem ganz schlicht: Die Nacht ist zum Schlafen da. Trotzdem lässt Nikodemus Jesus nicht schlafen und gönnt sich selber keinen Schlaf, sondern kommt und redet mit ihm. Warum? So genau ist das gar nicht rauszukriegen, was er wollte und worum es ihm ging, weil Jesus ihm sofort ins Wort fällt und ihm sagt, worum es eigentlich geht. Klar ist, Nikodemus gehört zur Elite der damaligen Gesellschaft. Er war ein anerkannter Gelehrter, gehörte zu den führenden Leuten Jerusalems, ein Ratsherr könnte man sagen. Er war fromm, er kannte seine Bibel, er fastete, er betete, er tat Gutes und das alles bestimmt sehr viel mehr als wir. Aber irgendetwas muss ihn an Jesus fasziniert haben. Irgendwie hat er gespürt, Jesus hat was Besonderes, etwas, was ich nicht habe, obwohl ich ja viel gebildeter und viel mächtiger bin als er. Vielleicht war er auch so weit, dass er sagte, ich will das auch, was Jesus hat. Der lebt in einer Weise mit Gott und in Gottes Gegenwart, wie ich das trotz all meiner Mühe nicht kenne und nicht kann. Seine Kollegen und Freunde und Bekannten betrachteten Jesus und das, was Jesus hatte und tat, allerdings eher kritisch, um es mal vorsichtig zu sagen. Was würden denn nun die von Nikodemus denken, wenn der sich öffentlich zu Jesus stellt, um von ihm zu lernen oder ihm gar zu folgen? Und so ist er hin und her gerissen. Wer hatte nun recht? Seine Bekannten und Freunde und Kollegen oder Jesus? Was ist denn nun richtig, seine bisherige Theologie und Frömmigkeit oder die Art, wie Jesus denkt und glaubt? Irgendetwas in ihm lehnt Jesus ab und irgendetwas zieht ihn hin. Einerseits will er seine Rolle und sein Gesicht und sein Ansehen warnen und sich nicht vor anderen blamieren. Andererseits will er zu Jesus und hinter dessen Geheimnis kommen. Er löst das Problem, indem er nachts kommt, wo ihn keiner sieht, und indem er so Jesus den Schlaf raubt, sich selber keinen Schlaf gönnt, weil es ihm dann doch zu wichtig ist. Kennen Sie das? Natürlich bin ich Christ, glaube, gebe mir alle Mühe. Andererseits merke ich, irgendwas muss es noch geben, was mir fehlt. Andere scheinen das zu haben. Aber was die anderen sagen und praktizieren, ist mir auf der anderen Seite irgendwie auch fremd und manches merkwürdig. Sollten die recht haben? Ich will aber auch nicht aus meiner bisherigen Rolle fallen. Was sollen denn meine Nachbarn und Freunde und Verwandten denken von mir? Aber was die anderen Christen da haben und vertreten, das ist ja durchaus umstritten. Das will und macht und sagt nicht jeder. Also bleibe ich lieber, wo und wie ich bin, und bleibe bei dem Gewohnten, was bisher richtig war. Und bleibe in meinem Zwiespalt. Nun, irgendwann tritt Nikodemus heraus aus seinem Zwiespalt. Er will es klären. Er will seine Zweifel beenden und Antwort auf seine Fragen haben. Er diskutiert nicht mehr mit seinen Freunden, sondern kommt selber zu Jesus, wenn auch heimlich und nachts. Das Schöne, Jesus kritisiert ihn dafür nicht, dass er zu ungelegener Stunde kommt und sich eigentlich feige verhält. Jesus ist für ihn zu sprechen. Und dann nimmt ihn an, so wie er ist, so wie er kommt. Nikodemus beginnt wohl überlegt mit einem Kompliment. Ob das jetzt echt ist oder eine Taktik, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es auch heute zur Standardtechnik einiger hoher Herren gehört, zuerst ein Kompliment zu machen, um dann umso wirkungsvoller das Messer von hinten nach vorn durch die Brust zu schieben. Und ich weiß, dass manche fromme Komplimente machen, die sich um Klarheit im eigenen Leben herumdrücken. Ob das bei Nikodemus auch so war, weiß ich nicht. Allerdings fällt mir auf, Jesus beachtet dieses Kompliment überhaupt nicht. Er lässt sich davon weder beeindrucken, noch geht er überhaupt darauf ein. Sondern er kommt sofort und ohne Umschweife zum Kern, auf das Notwendige, auf das die Notwendende, selbst bei den Frömmsten der Frommen. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem oder noch wörtlicher von oben her geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wahrhaftig, du kannst dich darauf verlassen, absolut, das ist absolut verbindlich. Ein Mensch, wenn er nicht wiedergeboren ist von oben, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Ob Nikodemus sich jetzt dumm stellt oder dumm ist, weiß ich ebenfalls nicht. Ich sehe nur, dass Jesus auch extreme oder anstößige Sätze auf Nachfragen hin nie zurücknimmt, sondern höchstens nochmal erklärt und oft noch eins draufsetzt und noch deutlicher wird. Jesus, willst du damit sagen, dass ich mich einschrumpfen lassen soll und Embryo werden und nochmal von meiner Mutter geboren werden soll? Meinst du sowas? Und Jesus erklärt daraufhin, dass von oben her oder von Neuem geboren werden mit aus Wasser und Geist geboren werden. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Wahrhaftig, du kannst dich absolut darauf verlassen, das ist absolut verbindlich. Ein Mensch, wenn er nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineinkommen. Für das Leben in dieser Welt reicht die irdische Geburt, klar. Aber für das Leben in Gottes Welt muss es eine göttliche Geburt geben. Eigentlich logisch. Das sollte dich nicht wundern und niemanden wundern. Ihr müsst von oben, von Neuem geboren werden. Wenn ihr mit Gott etwas zu tun haben wollt, wenn ihr wirklich mit ihm in Beziehung sein wollt, Gottes Reich sehen, wahrnehmen und in ihm zu Hause sein, dann braucht ihr diese göttliche Geburt, nicht nur eure irdische. Das ist also ein Satz, der für jeden Menschen gilt, egal wie edel, hilfreich, fromm oder gut er ist oder nicht. Wir müssen verstehen, der Gott der Bibel ist ein Gott des Neubeginns. Ein Gott des Neubeginns. Das ist eine riesengroße Chance, aber eben auch eine Herausforderung für uns. Gott schafft Neues, das ist sein Wesen. Er schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist, betet David. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, pass auf, schau hin, Neues ist geworden, sagt Paulus. Oder schauen wir in den Schöpfungsbericht, da schafft Gott eins so nach dem anderen, jedes nach seiner Art und dann kommt ein Einschnitt. Jetzt kommt etwas Neues. Lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild. Oder nach der Sintflut, Gott fängt neu an. Oder mit Abraham, Gott fängt neu an. Jesus, Gott beginnt neu. Neuer Stoff auf neues Kleid, neuer Wein in neue Schläuche, sagt Jesus. Und am Ende und endlich am Ziel, neuer Himmel, neue Erde. Gott ist ein Gott des Neubeginns. Das ist sein Wesen. Das heißt auch, er ist nicht daran interessiert, unseren alten Adam aufzupolieren, zu veredeln oder frömmer zu machen. Das denken wir manchmal. Manche verstehen so auch Seelsorge. Und die Psychologie versucht das. Aber das ist nicht Gottes Art, dass er den alten Adam aufpoliert und veredelt. Sondern das Alte muss weg und Neues muss her. Neuschöpfung. Wir Menschen haben ja das mit der Evolution erfunden. Ich kann das jetzt nicht bis ins Einzelne diskutieren. Evolution ist ganz streng genommen eigentlich nicht zuerst Naturwissenschaft, sondern eine Theorie, die wissenschaftliche Funde interpretiert und dann sagt, die und die Funde hängen so zusammen. Da gibt es eine Linie und das hat sich so entwickelt oder sowas. Aber das ist eine Erklärungsmöglichkeit, eine Hypothese zunächst mal. Sie ist auch eine Ideologie oder ein Denksystem. Und es lautet, alles wird allmählich immer besser. Alles entwickelt sich allmählich immer höher. Widerspricht übrigens dem Entropiegesetz, wonach das Chaos zunimmt, wenn man sich selbst überlässt. Aber okay, alles entwickelt sich immer höher. Die Vorfahren der Affen entwickeln sich immer höher, bis sie so veredelt sind, dass sie sich die Haare kämmen, Parfüm nehmen und als Mensch bezeichnet werden können. Und der Mensch entwickelt sich immer höher, bis er vollkommen ist und alles im Griff hat. Ja? Und der Fromme gibt sich immer mehr Mühe und entwickelt sich durch geistliche Techniken immer höher, bis er so fromm ist und noch frommer ganz fromm ist, bis der liebe Gott mit ihm zufrieden ist. Höherentwicklung. Nein. Jesus streicht dieses Denken durch. Radikal, das funktioniert so nicht, nicht bei Gott und auf der Erde auch nicht. Was vom Fleisch geboren ist, ist Fleisch, sagt Jesus. Was heißt das? Das heißt zum Beispiel, was ein Dackel zustande bringt, bleibt ein Dackel. Das bleibt dackelig, das wird nie menschlich. Und was Menschen zustande bringen, ist nur menschlich, das wird niemals göttlich. Das geht nicht. Aber was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Nur der Geist bringt Geistliches hervor, auch in uns. Nur Gott bringt Göttliches hervor, auch in uns. Und wenn Gottes Geist hineinkommt in unseren Geist, und damit meint die Bibel nicht unseren Verstand, sondern unser innerstes Kommunikationsorgan mit Gott. Wenn Gottes Geist in unseren Geist hineinkommt, dann wird er lebendig. Und dann sehen und verstehen wir auf einmal geistliche Dinge und nehmen sie wahr. Dann verstehen wir Gottes Reich und gehören dazu. Und darum geht es. Zuallererst und zuallerletzt. Weil Gott ein Gott des Neubeginns ist, deshalb müssen wir von Neuem, oder wie man zutreffender übersetzen müsste, von oben her, von Gott her, aus Gott geboren werden. Aus Wasser und Geist führt Jesus dann näher aus. Wasser bedeutet, das Alte wird abgewaschen, bereinigt, begraben. Genau das ist die Bedeutung der biblischen Taufe. Aber nachdem das Alte vorbei ist, vergangen, muss Neues her. Neues Leben von Gott, in Gottes Kraft, zu Gottes Ehre. Dass wir fähig werden, Gottes Willen zu erkennen und zu tun. Und das schenkt Gottes Geist. Und nur er. Das ist ein Handeln Gottes. Ich kann das nicht herbeiführen durch eine menschliche Zeremonie, indem ich etwas Wasser nehme, eine Formel spreche und dann behaupte, jetzt bist du wiedergeboren. Verstehen Sie mich bitte richtig, die Taufe gehört dazu, sie gehört zur Wiedergeburt. Aber die Wiedergeburt wird doch nicht durch die Taufe automatisch bewirkt oder ausgelöst. So zu denken, das wäre Magie. Das funktioniert bei Gott nicht. Und er lässt sich die Dinge so nicht aus der Hand nehmen, auch nicht von Pfarrern oder vom Papst. Wie kommt es dann zur Wiedergeburt? Vielleicht zunächst dadurch, dass ich deren Notwendigkeit erkenne und bekenne. Herr, ich lege jetzt alle meine Möglichkeiten vor dir nieder. Denn ich erkenne und bekenne, dass ich dich und deinen Willen von mir aus nie erreichen kann. Das wird nichts. Hab's lang genug versucht. Das ist eine Art Kapitulation vor Gott. Aber wer nicht vor Gott kapituliert hat, kann in diesem Leben nicht Gottes Siege und Kräfte und Möglichkeiten erfahren. Der kann in seiner eigenen Kraft weitermachen, was er so zustande bringt. Und nur das. Nikodemus musste dahin kommen, vor Gott zu kapitulieren. Ich pack's nicht. Das musst du schenken. Ich muss es von dir empfangen. Das ist auch ein Weg, ein Prozess. Also vor einer Geburt findet ja immer die Empfängnis statt. Und dann wächst das zunächst im Verborgenen, ganz klein und wird dann immer größer, entfaltet sich, bis es ans Tageslicht treten kann. Und ich vermute, Nikodemus war schon was da. Da war schon ein Same gelegt. Deswegen hat sie ihn ja zu Jesus hingezogen. Und jetzt braucht es noch den Durchbruch. Und das kann auch nachts und heimlich geschehen, so ein Durchbruch. So wie eine Geburt auch nachts stattfinden kann. Allerdings, es kann und wird danach nicht mehr verborgen bleiben. Dann wird was zu sehen sein. Da ist was neu geworden. Da ist jetzt was da, was vorneweg nicht da war. Und sicher gehört auch Sündenerkenntnis und Bekenntnis zur Wiedergeburt und Empfang der Vergebung, die Bitte um Gottes Geist. Es hat schon auch was mit meiner Aktivität zu tun, sonst würde Jesus gar nicht mit Nikodemus drüber sprechen, dass er ihm das erklärt. Aber wenn es geschehen ist, dann kann ich nur bekennen, das hat Gott gemacht. Da gebührt ihm die Ehre. Ich kann mir darauf genauso wenig einbilden wie auf meine natürliche Geburt. Die habe ich doch nicht produziert. Das ist ein Geschenk, dass ich da sein darf. Das ist ein Geschenk, wenn Gott uns wiedergeboren hat. Weil Gott ein Gott des Neubeginns ist und weil nur Gott Göttliches hervorbringen kann und ich als Mensch eben nur Menschliches, deshalb werde ich nicht dadurch Christ, dass ich fromm, frommer und am frömmsten werde, sondern dadurch, dass ich von oben, von Neuem geboren werde. Dass jemand, der geboren wurde, dann auch ordentlich ernährt werden muss und wachsen sollte, ist ein anderes Thema. Das gehört dann anschließend dazu. Aber zunächst geht es um die neue Geburt, die dafür sorgt, dass wir das Reich Gottes überhaupt erstmal sehen können, dass wir so zur Welt kommen, zur Welt des Reiches Gottes kommen. Also auch wahrnehmen, wo und wie Gott regiert, was seiner Herrschaft entspricht und was er nicht entspricht, was dazugehört und was nicht. Und die Neugeburt, Wiedergeburt sorgt dafür, dass wir in Gottes Reich hineinkommen, also jetzt schon Gottes Herrschaft unterstehen und uns nach dem Tod erst recht dort wiederfinden, unter Gottes Herrschaft in ihr, zu seiner Ehre. Und dahin zu kommen, da lohnt es sich schon, sich eine Nacht um die Ohren zu schlagen. Oder auch jemanden, der dabei helfen kann oder muss, um den Schlaf zu bringen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen. Wir beten. Vater im Himmel, nur wenn wir zu dir in Beziehung treten und von dir Leben empfangen, können wir Menschen sein im Vollsinn des Wortes, Menschen, wie du sie gemeint hast, Menschen, die ein von dir erfülltes Leben haben. Deshalb hast du Jesus gesandt, um alles, was von dir trennen kann, zu überwinden. Durch deinen Geist wird das für uns lebendig und erfahrbar. Nur dein Geist öffnet uns den Blick für deine Herrschaft und gibt uns Anteil an ihr. Wir kommen jetzt zu dir mit all unseren eigenen Versuchen, dir nahe kommen zu wollen und es dir recht machen zu wollen. Wir legen diese vergeblichen Versuche unter dem Kreuz von Jesus ab. Herr Jesus, du darfst und musst dies alles durchstreichen und dann dein Werk und Wort an diese Stelle setzen. Wir bringen dir auch alles, wo wir versagt haben, und nennen dir, was uns bewusst ist, in der Stille. Bitte vergib uns unsere Schuld, auch wo wir deine Erlösung durch unser Tun und deinen Geist durch unsere Frömmigkeit ersetzen wollten. Danke für dein Wort, das uns die Vergebung zusagt. Du bist treu und gerecht und reinigst uns von jeder Ungerechtigkeit und vergibst alle Schuld, wenn wir sie dir bekennen. So nehmen wir deine Vergebung jetzt an. Und wir bitten dich um das Wirken deines Geistes, der durch nichts und niemanden ersetzt werden kann. Mache du uns neu durch ihn. Bringe so dein Leben in uns und durch uns zur Entfaltung. erwecke uns, unsere Gemeinde, deine Kirche und unser Land. Öffne unseren Blick, dass wir Menschliches und Göttliches, Seelisches und Geistliches unterscheiden können. Lass zum Durchbruch kommen, was von dir kommt, was dich meint und ehrt. Mach uns so zu lebendigen Zeugen, die in deiner Liebe leben und dieser Welt zum Segen werden. Amen.